bin auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, schau, vielleicht bin ich einfach ein Loser, vielleicht ist es so. Vielleicht bin ich genau für das gemacht, dass ich einfach ins Büro hocke und nicht wirklich viel überlegen muss.
Das ist der Podcast vom SE Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Stand-up-Comedian, der sein Geld auch schon als Pokerspieler verdient hat, der Fabio Landert. Fabio, wie sieht das Paradies für dich aus?
Das Paradies, oh. ich denke, es hat warmes Wetter, hat viele Tiere und genug zu essen. Und ja, alle Kollegen sind dort, alle Familienmitglieder. Ja.
Und wann wirst du zum Sünder?
Oh, wann werde ich zum Sünder? Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Sünder, wie man könnte meinen. Zwar eigentlich könnte man ja sagen, ich bin die ganze Zeit ein Sünder, weil ich tätowiert bin. Oder vielleicht im Ausgang ab und zu.
Was sündigst du denn?
Ja, Alkohol zum Beispiel. Obwohl, der ist auch stark zurückgegangen. Aber ich bin ein eher langweiliger Mensch eigentlich.
Okay,
Ja.
das ist auch eine Aussage. Das zweite Soloprogramm, mit dem du jetzt gerade auf Tour bist, handelt vom Paradies, in dem alle Fehler vergeben sind. Würdest du gerne dort leben oder wie ist die Idee entstanden?
Ja, das ist ja so, wie kann man sich das Paradies vorstellen? Es ist eine tiefgründige Geschichte eigentlich. Weil viele stellen sich eben das Paradies mega schön vor, frei von allen Sünden. Aber ich glaube, das kann auch sehr langweilig werden. Also ich glaube, das Leben braucht gewisse Sünden und man muss auch gewisse Fehler machen. Die Idee ist eigentlich entstanden, weil ich immer so ein bisschen vielleicht als verbotene Frucht angeschaut worden bin, beziehungsweise auch in der Comedy-Szene. Ich bin halt der, der immer über alles geredet hat, wo ja eigentlich kein Blatt vor sich hat. Auch sehr ehrlich bin, sehr direkt und auch sehr viel von mir erzählen, offen erzählen. Also ich habe eigentlich kein Geheimnis. Und darum, das ist so ein bisschen dadurch entstanden, weil ich gesehen habe, dass andere halt nicht über alles reden, sagen wir mal so.
Da wären wir eigentlich auch gerade schon beim nächsten Thema. Du entführst Leute in deinem Programm «Die verbotene Frucht» auch in eine Welt ohne Tabus. Was würdest du jetzt in einer Welt ohne Tabus als erstes machen?
Das ist jetzt hure, hure schwierig.
Welches Tabu nervt dich am meisten?
Welches
Oder
Tabu
müsste
mir mal?
enttabuisiert werden?
Das Ding ist eben, was ist Tabu heutzutage? Was siehst du als Tabu an? Was ist jetzt für dich ein Tabu, wo man sagen muss, da geht gar nicht, außer vielleicht Mord? Ist noch schwierig.
Hey, also ich glaube, bei den Frauen gibt es schon noch vieles so rund um den weiblichen Körper. Ich weiß nicht, wie es bei den Männern aussieht.
Ja. Aber da sind wir ja dran am Enttabuisieren.
Ja.
Das ist schon so, ja. Eigentlich, die Welt ist ja eigentlich relativ offen, finde ich, mittlerweile. Also es gibt eigentlich nichts, wo tabu ist. Eben in der Schweiz ist viel so, was Sexualität natürlich anbelangt, ist noch tabu. Das ist eben das, was ich auch ein bisschen probieren möchte in meinem Programm, um den Leuten in der Schweiz ein bisschen den Stock aus dem Arsch nehmen, sagen wir mal so. Und darum rede ich auch über alles und tue es auch ein bisschen härter formulieren. Weil die Schweizer sind immer so, wir machen mega viel, wir sind keine Heilige. Jeder hat irgendwie etwas, ja, irgendwie ein Geheimnis oder etwas, was er macht im Versteckten. Aber das ist ja nicht schlimm, oder? Jeder hat Fehler und jeder macht Fehler. Und da probiere ich genau in diesem Programm ein bisschen so, ja, zu brechen. Dass man einfach ehrlich kann sein zueinander und offen. Aber es gibt natürlich schon Sachen, die natürlich gar nicht gehen und nicht enttabuisieren, wo absolut klar sind, dass es da kein Spielraum gibt. Und das ist für mich halt eben Tierlichquälerei, Pädophilie, Rassismus, Sexismus natürlich. Also all die Themen, da ist für mich, gibt es nicht wirklich viel Spielraum, zum zu sagen, hey, da muss man enttabuisieren, sondern das ist einfach verboten, fertig.
Also gibt es bei dir kein Tabus, können wir heute über alles reden?
Heute kann man eigentlich über alles reden, ja, definitiv.
Gut, dann fangen wir ganz chronologisch bei der Kindheit an. Was hast du heimlich gemacht, wo dir deine Eltern verboten haben, wo heute aber vielleicht immer noch ein bisschen geschämig findest?
Ich bin eben eigentlich ein braves Kind gewesen, weil ich habe die Hei natürlich, also meine Mutter ist halt krank gewesen, das ist halt ein bisschen ein Ding gewesen, darum bin ich jetzt nicht der gewesen, der irgendwie heimlich viel Seich gemacht hat. Also ich habe so Bubenstreich natürlich gemacht. Wir sind irgendwie Schneeball an das Auto geworfen oder ab und zu haben wir mal Eier an das Auto geworfen oder haben irgendwie den Fußball an ein Fenster angehauen. Also so Sachen haben wir viel gemacht, aber irgendwie etwas verheimlicht habe ich eigentlich den Eltern nie, weil meine Mutter ist so gewesen, hey, wenn ihr etwas machen wollt, dann sagt es mir. Nicht lügen. Man kann darüber reden und da hat es eigentlich so mega gut gemacht, dass sie uns eigentlich, ja, sie hat gesagt, hey, macht das, was ihr wollt, aber redet einfach mit mir, wenn ihr das Gefühl habt, dass das verboten ist. Oder so.
Ja.
Und darum habe ich nie geraucht und nie irgendwie Drogen genommen oder sonst irgendetwas in den jungen Jahren und habe eigentlich nie ein Problem gehabt mit dem. Ja.
Kennst du Scham allgemein? Oder bist du jemand, der sich viel wenig schämt?
Nein, Scham kenne ich schon, ja, definitiv. Ja.
In was für Situationen?
Ich glaube, Scham kommt auf bei mir, wenn man mich irgendwie verwünscht, wenn ich irgendetwas erzähle, was nicht stimmt.
Mhm.
Ich glaube, das ist so meine letzte Erinnerung, wenn man lügt und irgendwie da kommt raus. Das ist vielleicht mit den schämt man sich.
Mhm.
Aber eben, ich wüsste jetzt nicht, dass ich mich das letzte Mal wirklich geschämt habe.
Gelogen hast.
Ja.
Und auf der Bühne auch nicht, dass mal etwas wirklich voll in die Hose wäre?
Nein, gar nicht, weil dort erst recht nicht. Weil ich finde, auf der Bühne darf erst recht kein Scham entstehen, weil da ist auch immer so etwas, oder? Comedy ist für mich so ein Ort, wo du zwei Stunden einfach an einem Ort kannst sein, wo alles passieren kann. Und nachher gehst du wieder in die Welt zurück, wo halt die Tabus existieren, wo halt Scham existiert. Und in diesen zwei Stunden solltest du können komplett frei sein im Kopf und
wie so «What happens in Vegas» oder halt auf der Bühne.
Ja, genau. Ja.
State.
Ja, absolut. Für das ist die Welt genug ernst.
Ja.
Und da ist eben mein Ansatz an Comedy, dass man in einem Raum ist, dass man zwei Stunden alles kann vergessen kann und wirklich über alles kann reden und über alles auch kann Witz machen kann, ohne dass man es zu persönlich nimmt.
Wie sieht es mit Scham beim Daten aus? Hast du jetzt schon mal auf voller Strecke versagt?
Habe ich auf voller Strecke gesagt? Ja, wahrscheinlich schon irgendwann, ja.
Oder ein Gegenüber gehabt, wo einfach so komische Situationen entstanden
sind. Ja, also ich mag mich an eine Situation erinnern, wo ich so ein bisschen catfished worden bin, wo die Person gar nicht so ausgesehen hat wie auf den Bildern und dann auch die ganze Zeit so geraucht hat, also am wirklich Schlot geraucht, also wirklich eine Kette geraucht. Und dann habe ich dann aber auch abgebrochen. Nach so 10 Minuten habe ich gesagt, hey, das geht nicht und ja.
Ohne Scham dann?
Ja, ein bisschen Scham ist schon dabei gewesen, weil ich halt dachte, ja, soll ich jetzt wirklich noch eins trinken gehen? Aber ich habe dann gewusst, ja, eigentlich tue ich niemandem einen Gefallen. Aber da bin ich noch jünger gewesen. Das ist auch schon irgendwie 10 Jahre her, würde ich jetzt mal sagen.
Und wie bist du aus der Situation rausgekommen?
Ja, mit Ehrlichkeit. Ich habe gesagt, schau, für mich passt das nicht. Und das ist ja eben das Traurige eigentlich, dass man, wenn man ehrlich ist, dass das zum Teil oft mit Scham behaftet ist.
Ja.
Und die kleinen Notlügen, die man macht im Leben,
weniger.
Dort schämt man sich weniger.
Ja.
Aber mit Ehrlichkeit ist noch mehr mit Scham verbunden, als dass man lügt. Weil man hat das Gefühl, ja, jetzt lüge ich und mit dem hat es sich erledigt. Und die Person hat dann das Gefühl, okay, das ist ja so. Aber wenn man ehrlich ist und sagt, hey, look, es passt nicht, dann ist das manchmal sogar noch schwieriger als zum Lügen.
Weil man den Leuten die Wahrheit nicht antun will.
Genau,
das ist halt
ja.
Das, oder?
Das ist so, ja.
Ja. Auf welchen Plattformen bist du unterwegs?
Dating-Plattformen habe ich keine.
Keine?
Nein, ich bin auf keine Dating-Plattform unterwegs. Also da denken vielleicht die Leute, das Problem ist eben, von mir werden einmal so Fake-Profile gemacht. Und ich habe auch schon erlebt, dass mir Leute angeschrieben haben und gesagt haben, ja, wieso bist du nicht gekommen und so. Und ich so, hey, wieso bist du nicht gekommen? Ja, wir haben doch auf Tinder abgemacht und so. Und ich so, nein, da bin nicht ich gewesen. Und das ist wirklich ein bisschen peinlich zum Teil und manchmal halt auch blöd, aber ja, auf die Plattform bin ich auf keiner unterwegs. Die letzte, die ich mal hatte, für 2 Wochen war Hinge gewesen.
Ja.
Aber das habe ich auch abmelden, weil die Leute kennen mich, das ist ein bisschen blöd. Das ist die meisten ja, können mich schnell googlen, wissen, wer ich bin und ja, finden so, ich sage jetzt mal, zu viele Sachen raus, die im Internet stehen, die vielleicht nicht einmal stimmen, wo ich vielleicht mal so gesagt habe, vor weiss nicht wie viele Jahren. Und machen sich ein Bild und dann habe ich gemerkt, das lohnt sich nicht, das bringt nichts.
Das wäre mein Vorschlag gewesen, wir machen dir ein Hinge-Profil.
Nein, da habe ich alles schon gehabt.
Aber einfach mehr, weil auch die Fragen so lustig sind. Wenn wir uns einfach mal schnell durchklicken, wir können am Schluss entscheiden, ob wir es dann online stellen oder nicht.
Ja, ist gut.
Also, wir fangen an mit, ich tue die Unspannenden überspringen.
Ja, ist gut.
Wie lauten deine Pronomen? Sie, ihnen, er, ihr?
He, him.
Er. Gut. Dann, welches Geschlecht beschreibt dich am besten? Mann, Frau, nicht binär.
Ja, wenn ich ihm bin, dann in dem Fall Mann.
Wie würdest du deine sexuelle Orientierung beschreiben? Dazu möchte ich nichts sagen, hetero, gay, lesbisch.
Hetero.
Wen möchtest du gerne daten? Männer, Frauen, nicht-binäre Personen, alle?
Frauen.
Was ist deine Absicht beim Dating? Ach, jetzt eine lange Liste. Lebenspartner in langfristige Beziehung. Langfristige Beziehung offen für was Kurzfristiges. Kurzfristige Beziehung offen für was Langfristiges. Kurzfristige Beziehung, ich muss meine Datingziele noch herausfinden.
Da kann man, glaube ich, mehrere Sachen nachkürzeln, oder? So wie ich da noch in Erinnerung habe.
Ja.
Dann würde ich sagen, Lebenspartnerin.
Mhm.
Und offen für was Kurzfristiges. Wie ist das?
Langfristige Beziehung offen für was Kurzfristiges.
Ja, genau, da.
Die beiden.
Das würde ich machen.
Das heisst, du schaust, was kommt. Wenn es eine Lebenspartnerin-Material ist, dann.
Genau, ja. Also, ich bin jetzt auch schon 36. Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie rumdaten und rumhuren, wenn man das so schön sagt, dann würde ich, glaube ich, auch etwas falsch machen. Aber ja, wenn es etwas Kurzfristiges wird, wo man sagt, okay, wir haben es probiert, dann ja, wieso nicht? Und sonst aber, glaube ich, suche ich etwas Langfristiges.
Ich kann ja auch etwas Kurzfristiges, mal etwas Langfristiges.
Genau, das kann dann auch entstehen, ja.
Welche Art von Beziehung suchst du? Monogamie, Nicht-Monogamie?
Ja, monogam am besten, ja.
Hast du Kinder?
Nein, außer mein Hund Tyson.
Fast das Kind. Wie sieht deine Familienplanung aus? Ich möchte keine Kinder haben, ich möchte Kinder haben, ich bin offen für Kinder, nicht sicher.
Ich bin offen für Kinder.
Hast du religiöse Überzeugungen? Wenn ja, welche? Da gibt es eine riesige Liste.
Dort steht, glaube ich, noch, siehst du so gut, keine spirituell, oder?
Ja.
Ja, denn da.
Spirituell?
Ja.
Also auch etwas anderes glaubend?
Genau, ja. Also ich glaube zum Beispiel Anziehung, zum Beispiel, da glaube ich. Ich glaube auch, dass man mit Manifestieren oder mit Wünschen ins Universum trägt, dass da irgendwann wieder mal zurückkommt. Ich glaube auch an Karma. Ja, geht schon eher ins Spirituelle rein.
Hat das mal geklappt mit Manifestieren bei dir?
Tatsächlich, ja.
Wirklich?
Also das ganze Comedy-Ding ist etwas, was ich manifestiere eigentlich, ja. Also ich habe viele Wünsche geäussert, zum was kann ich machen, wie kann ich grösser werden, wie geht es weiter. Und natürlich hat es immer Hürden, private Hürden, die man lösen muss. Aber aktuell bin ich ganz zufrieden, wie es läuft. Ja.
Und wie hast du das gemacht? Einfach für dich im Kopf, ich will das und so sehr zielgerichtet? Oder?
Aufgeschrieben habe ich viel.
Ja.
Also ich habe zum Teil auch so ein bisschen ins Tagebuch hineingeschrieben oder einfach eine Pinnwand. Wenn ich aufstehe, dann sehe ich gerade eine Wand, also eine Pinnwand an, so eine Whiteboard an, wo ich einmal Sachen anschreibe. Und dann ist das Erste, wenn ich am Morgen aufstehe, dann lese ich das. Dann hast du schon mal im Kopf.
Mhm.
Und ja, so über den Tag tue ich das so ein bisschen. Jetzt mal manifestieren ist jetzt ein bisschen übertrieben, weil ich es nicht so manifestieren ist, so anhocken und wirklich so meditieren und so.
Aber ja, aber aufschreiben.
Sicher mal aufschreiben und dass man es sieht und dass es im Kopf ist, ja.
Wo ordnest du dich politisch ein? Eher links, Mitte, eher rechts, unpolitisch. Etwas anderes.
Das ist schwierig, ich würde glaube sagen, ja, eigentlich unpolitisch. Es gibt Sachen, die ich auf der linken Seite gut finde. Es gibt Sachen, die ich auf der rechten Seite gut finde. Aber schlussendlich, wenn ich jetzt so meine Comedy anschaue und mich als Person, bin ich eigentlich sehr unpolitisch. Ja.
Trinkst du Alkohol?
Ja,
manchmal nein.
Manchmal, also sehr wenig.
Rauchst du? Ja, manchmal nein.
Nein.
Rauchst du Gras?
Nein.
Ja, manchmal nein.
Nein.
Und dann hätten wir noch, konsumierst du harte Drogen? Ja, manchmal nein.
Was sind harte Drogen? Alkohol ist für mich auch eine harte Droge. Also ich finde, Alkohol ist eine von der härtesten Drogen.
Gefährlichste, weil sie so gesellschaftsfähig ist.
Definitiv, ja. Aber ich würde jetzt, also ich habe auch schon LSD genommen. Ich weiß nicht, ob das eine harte Droge ist in den Augen von Hinge, aber tun wir mal manchmal, wenn wir Alkohol schon manchmal haben.
Okay, und wie ist das gewesen?
Das war sehr lustig gewesen, tatsächlich. Mhm. Ich muss ja sagen, ich war ja immer komplett anti-Droge gewesen. Also ich finde auch, man muss auch sehr, sehr aufpassen, ich bin ein Mensch, der gar nicht suchtaffin ist oder suchtgefährdet ist. Darum weiss ich ganz genau, wie mein Körper reagiert und predige eigentlich auch sehr einen gesunden Lifestyle. Aber ich finde, wenn man da probieren will, dann sollte man es mal machen mit guten Kollegen, mit einem gesunden Umfeld. Ja, da tue ich jetzt niemanden verteufeln, wenn man sagt, er hat irgendwie, keine Ahnung, wo gibt es LSD oder MDMA oder so. Bei Koks ist wieder etwas anderes, da finde ich dann sehr gefährlich, meiner Meinung nach. Da habe ich auch sehr viele Kollegen, die das gar nicht vertraut haben. Also, ja, aber eben.
Oder es nicht mehr im Griff kennen, oder was?
Genau, ja. Aber ich tue niemanden verteufeln von da. Und wenn es jemandem schlecht geht, dann glaube ich, bin ich der Erste, der hilft.
Mhm. Ja. Schau, jetzt werden noch die Fotos und so kommen, das können wir uns dann nachher noch anschauen.
Ja, ist gut. Ja, ist
hey, aber du hast ja auch eine gute Idee gehabt, was Dating revolutionieren könnte.
Ja.
Der Word-Fragebogen. Wieso braucht es den?
Ja, ich denke mir immer so, wenn du jemanden kennenlernst, dann scheitert es manchmal, weißt, an Sachen, irgendwie, wo man vielleicht nicht gerade von Anfang an weiss oder wo einem vielleicht verheimlicht werden. Und also, wenn ich gelernt habe, aus Erfahrung, sollte man immer 3 Monate warten, bis man irgendetwas eigentlich anfängt. Oder bis man
sagt, man zusammenzieht.
Ja, bis man zusammenzieht. Nein, ich finde so 3 Monate, in diesen 3 Monaten kann ein Mensch sich nochmal komplett verändern. Und 3 Monate ist so eine gute Basis, um zu sagen, okay, ich kenne jetzt die Person, ich weiß jetzt einigermaßen, wie die tickt. Und nach diesen 3 Monaten kann man den nächsten Step gehen, sehr gesetzt. Sagt man, dass man in einer Beziehung ist oder dass man sich ein bisschen fester macht. Es gibt ja heute auch wieder so viele Formen, da kommt ja niemand mehr raus. Dann sagst du, machst offene Beziehung, dann sagst du, wir machen jetzt mal irgendwie ein bisschen locker, dann, ja.
Und alle haben ein anderes Verständnis dann noch davon?
Ja, also mittlerweile finde ich, daten und jemanden kennenlernen heutzutage wirklich extrem schwierig.
Ja.
Sehr, sehr schwierig.
Also läuft es auch nicht so an der Datingfront, wie du dir wünschen
würdest? Ja, ich glaube, das ist aber auch, weil ich da aktuell so nicht will.
Also, ja.
Ich bin jetzt momentan, ich konzentriere mich auf meine Tour. Ich arbeite viel. Es ist auch ein Job, wo jetzt nicht wirklich jede klarkommt. Auch da muss man zuerst mal besprechen, will die Person auch in die Öffentlichkeit. Ja. Aber momentan bin ich zufrieden, bin glücklich, mache mein Zeug. Ich bin aber auch offen für jemanden, wenn jemand kommt, der mich gerade umhält, dann wieso nicht, ja.
Aber dann gerne die 3 Monate sparen und darum zuerst
ja,
den Fragebogen ausfüllen.
Ja, sicher. Also ich bin natürlich auch ein Fan von, da ist die Person, oder? Also ich bin auch Fan von so dem Blitz, der einschlägt. Also ich würde das auch begrüßen, wenn jemand kommt und mich komplett umhält. Und bei der anderen Person ist es auch so, oder? Dann ist es halt so, aber rational denken ist manchmal nicht schlecht in der Datingphase, statt die rosa-rote Brille direkt von Anfang an haben.
Aber kommst du dann auch langsam ein bisschen seich so mit der Familienplanung, dass du sagst, man muss ein bisschen schneller?
Nein, gar nicht. Das ist auch ein Joke. Das ist einfach so auf lustig gemeint gewesen, dass man, ja, man könnte ja eigentlich eine Liste machen, weil dann muss man da ja nicht alles abfragen. Weil es ist ja immer so, bei Dating, man nervt so ein bisschen das Hin und Her, das Abfragen. Und nicht direkt in die Tiefe hineingehen. So, mich interessiert jetzt nicht unbedingt, was die Lieblingsfarbe von dieser Person. Da erfahrt man vielleicht irgendwann auch sonst mal so. Aber ja, ich glaube, ich habe den Menschen auch ein bisschen tiefgründige Gespräche geführt und so einen Menschen kennenlernen, anstatt immer die ganze Zeit an der Oberfläche kratzen. Aber in Stress komme ich gar nicht, nein. Ich bin ja mittlerweile eben, ich bin 36. Der Stress kommt ja immer von der Gesellschaft aus, da machen ja immer andere Menschen und sagen, ja, willst du nicht, wie sieht es denn aus mit Kindern? Willst du nicht mal Kinder haben? Willst du nicht mal heiraten? Nein. Wenn die Partnerin nicht da ist, dann ist es halt so. Und es kann dann manchmal schnell gehen.
Ja. Ich glaube, also die Lieblingsfarbe ist ja dann auch nicht das Killer-Kriterium, das ist
scheitert, oder? Nein, definitiv nicht. Nein, aber eben. Du, das war jetzt ein bisschen ein Joke gewesen, eigentlich von mir aus, dass man eigentlich gerade von Anfang an könnte die Sachen klar festhalten. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel jemand im Gefängnis war oder so die Red Flags ein bisschen eliminieren. Aber ich habe dann auch gemerkt, da beruht ja darauf, dass jemand ehrlich ist von Anfang an. Also man kann ja eigentlich die Wordliste auch faken.
Ja.
Also der Plan ist noch ein bisschen ausbaufähig. Ich bin automatisch davon ausgegangen, dass alle ehrlich sind miteinander.
Ja. Aber was sind denn so deine letzten Beziehungen oder auch Dates gescheitert?
Also eine Beziehung hatte ich erst eine.
Mhm.
Und ja, das war meine erste Beziehung. Ich hatte lange keine Beziehung gehabt. Und das sind natürlich von beiden Seiten sind da Fehler, ich sage jetzt mal, passiert oder Kommunikationsprobleme entstanden.
Mhm.
Ist auch intensive Zeit gewesen mit Corona. Beide zu Hause gewesen.
Mhm.
Also beide sind selbstständig gewesen. Kleine Wohnung, wo man keinen Ausfluchtort hatte, so in dem Sinn. Und dann,
das ist, wo du in Berlin gewohnt hast?
Auch in Berlin, aber ja. auch in der Schweiz.
Okay.
Ja. Also, aber ja, immerhin fast 5 Jahre zusammen gewesen. Mhm. Und die letzten Dates, ich habe wirklich seitdem eigentlich wirklich nicht so viele Dates gehabt, eigentlich, ja.
Mhm. Aber jetzt siehst du mal, wie es sich anfühlt, wenn man so ein bisschen ausgefragt wird, wie du das mit deinem Publikum machst.
Ja, das ist absolut kein Problem. Ich bin da sehr offen eigentlich.
Wie wichtig ist Crowdwork für deine Stand-Ups?
Ja, also mittlerweile, ich muss sagen, ist es schon wichtig, weil die Leute natürlich erwarten da von mir, dass ich da auch ein bisschen mache. Es hat sich auch mega geändert. Am Anfang, als ich mit Comedy angefangen habe, hat sich das Saal immer von hinten gefühlt. Die Leute haben immer zuerst hinten Plätze gekauft.
Weil sie gewiss haben, nein, scheisse, sonst komme ich vorne dran.
Ja, genau. Ja. Und jetzt mittlerweile ist es komplett anders. Die ersten Plätze sind immer gerade sofort weg. Ja, die Leute wollen eigentlich, verlangen da auch ein bisschen. Und ich glaube, ich bin auch ein bisschen, so ein bisschen für das bekannt, dass ich mit den Leuten rede,
mhm.
dass lustige Sachen entstehen. Und es ist jetzt nicht mega wichtig, weil ich ja gleich auch Sachen schreibe. Aber ich tue am Anfang immer ein bisschen mit den Leuten reden bei meinem Programm, ja.
Wer nimmt es mit mehr Humor, die Deutschen oder die Schweizer? Weil der deutsche Teil von deiner Tournee hast du jetzt schon hinter dir.
Genau,
der Schweizer,
ja.
Teil ist jetzt.
Also ich sage mal so, mittlerweile sind die Schweizer eigentlich fast gleich wie die Deutschen, aber die Deutschen kennen es halt noch ein bisschen mehr.
Ja.
Die sind noch offener. Dort ist zum Beispiel, bei den Deutschen ist es zum Beispiel komplett egal, ob noch eine Kamera dabei ist oder nicht. Und in der Schweiz ist manchmal so, ja, ich würde nicht unbedingt gefilmt werden. Und in den Deutschen ist es komplett egal. Die erzählen alles frei von der Leber weg. Ja. Aber dadurch, dass ich in der Schweiz halt auch mega viel junges Publikum habe, ist das auch nicht mehr so ein Problem. Die Jungen sind da ein bisschen offener.
Wo trittst du lieber auf?
In der Schweiz.
Schon?
Ja. Da hat sich auch ein bisschen geändert, weil jetzt, wo ich mein eigenes Publikum habe und die Leute wirklich für mich kommen, sehe ich auch, wer kommt. Es sind viele Junge, es sind offene Leute von allen gesellschaftlichen Schichten und das ist schön, das spricht auch für mich, dass die Leute sich wohlfühlen bei mir im Publikum, dass man eben, dass es keine Tabus gibt, dass jeder so darf kommen, wie er will und jeder so darf sein, wie er will und dass einfach Comedy ist und man kann über alles Witz machen. Und nachher kann man eben wieder dann raus in den Ernst vom Leben, sagen wir mal so.
Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du gefunden hast, ich mache eine Deutschland-Tournee?
Also ich habe ja in Deutschland eigentlich angefangen, das habe ich ja eigentlich auch gar nicht so im Kopf. Ich habe ja in Berlin gewohnt, dort. Ich habe dann eine deutsche Tour gestartet, habe 28 Termine in Deutschland und bin ja dann, glaube ich, 3 Termine habe ich dann in der Schweiz gespielt.
Und wieso hast du in Deutschland gestartet? Weil Stand-up einfach.
Ja, Berlin ist natürlich die Hauptstadt vom Stand-up in Europa. Da ist, sogar noch die grössere Szene als London.
Mhm.
Sogar noch die grössere Englisch-Szene in Berlin als in London.
Okay.
Also da ist riesig. Und man kann halt auftreten, man kann 4-mal pro Tag spielen. Die Räume sind immer voll. Es sind junge, coole Leute, die Comedy konsumieren. Und man kann so viel mitnehmen und so viel lernen und sich auch so verbessern, dass sie auch machen wollte. Und ja, dann mal schauen, wie es in Deutschland funktioniert. Ja. Aber es war dann auch so, dass ich halt in der Schweiz immer wieder gebucht worden bin und parallel auch die Schweiz grösser geworden ist. Dann musste ich wie entscheiden, soll ich jetzt in Deutschland bleiben oder in der Schweiz. Und dann habe ich mich entschieden, wieder in die Schweiz zu kommen, weil ich Kollegen da habe, meine Familie ist da. Mit auf Deutschland ziehen ist halt noch mega viel anders verbunden. Man muss sich abmelden und das war eigentlich mehr so ein bisschen da gewesen.
Und auch die Sprache wahrscheinlich, oder?
Sprache natürlich auch, ja. Es ist natürlich auch nicht, ich fühle mich nie so wohl auf Hochdeutsch wie auf Schweizerdeutsch. Das ist schon so. Und es kommt nochmal ein Stückchen authentischer über, wenn ich, wenn ich in der Schweiz
bin. Ja, ja, klar. Mache, ja. Aber bei dir muss man eigentlich eh fast anders fragen. Wie, eher so, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du als ehemaliger KV-Lehrling,
ja,
professioneller Pokerspieler...
Ja, professioneller Pokerspieler ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich bin gut dran gewesen, sagen wir mal so. Ich konnte gut von dem können leben in dem Sinn, also eine Zeit lang. Ich habe auch sehr gute Ferien gemacht, habe auch sehr gute Kleider angehabt, die ich jetzt so, glaube ich, nicht mehr machen würde. Das Geld würde ich jetzt für anders sparen oder aufheben. Aber ja, eben, ich habe immer etwas gemacht, immer ein verrückte Sachen. Und wo die Leute gesagt haben, mein Gott, jetzt machst du das schon wieder. Mach doch irgendwie eine Ausbildung, eine Richtung, oder geh doch studieren. Oder ja, aber das war irgendwie nie mein gewesen, so das Angestelltenleben. Da habe ich irgendwie immer gewusst, dass ich etwas für etwas anderes bestimmt bin.
Und darum hast du einfach auch ausprobiert, eben
ja.
KV, Pokern, Rollladen verkaufen.
Genau, dann habe ich mal noch einen Fitnessautomat gehabt. Aber ich glaube sogar heute, ich bin wahrscheinlich fast ein bisschen zu früh gewesen. Fast ein bisschen pioniermässig hatte ich einen Automat, der nur auf gesunde Sachen basiert hat. Also zuckerfrei, Proteinriegel. Ja, das habe ich auch gemacht. Das ist auch schon ewig her. Ich glaube, das würde heute sogar wahrscheinlich ein bisschen besser laufen.
Die gibt es nicht mehr?
Die gibt es leider nicht mehr, nein. Da musste ich dann auch aufhören, weil ich dann ins Welschland gegangen bin für 2 Jahre und dort die Gebietsleitung übernommen habe. Und dann konnte ich das nicht mehr handeln mit den Lieferanten und habe dort den Automat noch selber aufgefüllt. Und das war ein bisschen zu viel Arbeit, das vom Welschland aus zu machen. Genau. Aber ich habe immer irgendwie etwas gemacht, ob es jetzt für die Leute ein Hirnschiss war oder nicht. Aber ich musste irgendwie probieren und bin natürlich auch sehr oft gescheitert. Und bin auch an einem Punkt in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, schau, vielleicht bin ich einfach ein Loser, vielleicht ist es so. Vielleicht bin ich genau für das gemacht, dass ich einfach ins Büro hineinhocke und nicht wirklich viel überlege.
Mhm.
Das war auch nicht eine einfache Zeit für mich, muss ich sagen. Also ich habe sehr oft auch gestruggelt mit zum Teil mentaler Gesundheit und eben ich bin.
So die Suche nach.
Genau, die Suche nach.
Was ist der Sinn?
Genau,
was, wo gehöre ich her?
Ja, was macht mich glücklich? Ja, was macht mich glücklich? Ich war wirklich in dieser Zeit sehr unglücklich gewesen, aber ich habe gewusst, wenn ich das mache, was ich will, in dieser Zeit bin ich glücklich, weil ich einfach das für mich mache und probiere etwas zu entwickeln. Und dann habe ich halt mit Comedy angefangen und das war dann so das, was dann der Auslöser für alles gegeben hat. Ja.
Aber das war auch nicht so geplant gewesen, oder?
Nein, gar nicht, nein.
Du hast nicht gewusst, wenn ich Comedy mache, bin ich glücklich. Das ist irgendwie auch einfach so.
Wohl, das Gefühl hatte ich relativ früh schon auf der Bühne.
Mhm.
Eigentlich ab dem Moment, als ich das zweite, dritte Mal auf der Bühne gestanden bin, habe ich gemerkt, das ist etwas, wo ich merke, das hat extrem Potenzial, weil gerade die Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, das war mega cool, mega lustige Geschichte gewesen. Und ich habe immer Geschichten von mir erzählt, die mir passiert sind. Und ja, ich habe gemerkt, eben, die Leute schlagen auf das an. Ich habe selber mega Spass an dem. Und bin wirklich auch glücklich auf der Bühne. Das macht mir mega Spass. Und so hat sich natürlich auch ein Ehrgeiz entwickelt, um zu schauen, wie weit kann ich das noch bringen. Und so hat das Ganze in Lauf genommen. Aber dass es jetzt so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht.
Nein, ja, und eben, du machst es erst seit 2019. Also du hast angefangen damit.
Also 2018 das erste Mal auf der Bühne.
Nach 30 Jahren.
Ja, genau, ja. Ich glaube, 29 bin ich, ja.
Ja.
20, ja.
Ja. Und hat dir das auch geholfen, um wie aus dem Loch dann rauszukommen? Oder
definitiv, ja. Also ich würde jetzt behaupten, ich bin ein glücklicherer Mensch, ja. Ich bin auch nicht mehr so launisch, ich habe auch nicht mehr die... Früher bin ich wirklich so gewesen, einen Tag bin ich da oben gewesen und einen Tag habe ich mit niemandem reden. Und ich bin jetzt ausgeglichener geworden, natürlich. Ich habe etwas, was mir Spass macht, ich sehe etwas, was ich entwickeln kann. Ich sehe auch, dass die Leute Freude an dem haben. Ich tue auch andere Leute mit dem motivieren. Ich kann andere Leute auch aus schweren Situationen raushelfen. Da habe ich auch schon viel gehabt, dass mir Leute geschrieben haben, hey, ich bin in einer mega depressiven Phase und deine Videos haben mir in dieser Zeit mega geholfen. Und da ist halt, ja, da ist alles mit dem gekommen. Ja.
Mhm.
Das hat sich alles so gefügt. Und eigentlich bin ich ja erst am Anfang, weil ich es ja wirklich noch nicht so lange mache. Und ich bin sehr froh, dass das auch gekommen ist und mal schauen, wo da jetzt hingeht. Ja.
Wie würdest du deinen Humor beschreiben?
Mein Humor ist sehr ehrlich, sehr trocken, direkt, würde ich sagen. Ja, gewisse würde ich vielleicht auch ein bisschen sagen, vielleicht ein bisschen primitiv zum Teil, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Mit den Kollegen reden, ich rede genauso auf der Bühne, wie ich auch zum Teil mit Kollegen rede. Ja, aber ja, ehrlich, direkt.
Primitiv.
Ja, primitiv würde ich jetzt nicht unbedingt
sagen. Das ist ein schönes Wort.
Für ältere Leute vielleicht schon. Das ist schon so, aber die Jungen reden halt so.
Die Jungen?
Ja, die Jungen. Ja, ich zähle mich eigentlich auch noch zu den Jungen, aber ja, einfach modern.
Woher kommt dein Humor? Ist der irgendwie auch familiär bedingt? Oder wie oft ist bei euch zu Hause gelacht worden? Du hast jetzt vorhin mal noch gesagt, eben deine Mami war krank gewesen. Das klingt nicht nach mega viel Leichtigkeit so.
Ja, also natürlich haben wir auch gute Zeiten gehabt und viel gelacht miteinander. Ich glaube aber, da war auch ein Grund gewesen, dass ich den Humor habe, weil ich ja früher irgendwie einen Abwehrmechanismus entwickeln oder wie eine Gegenrichtung finden zu dieser Tour, die meine Mutter hatte. Ich habe sie auch oft zum Lachen gebracht. Das war meine einzige in dem Sinn Waffe. Meine Schwester hat es ein bisschen anders gemacht. Sie hat natürlich mit Empathie und mit Wörtern hat sie geholfen und hat meine Mutter auch umarmt. Und ich war einfach der, ich habe meine Mutter können zum Lachen bringen. Und auch wenn sie einen Tag lang gebrüllt hat und ich einen Witz gemacht habe und das Brüllen gebrochen worden ist, das war für mich natürlich etwas vom Schönsten gewesen. Und ich glaube, das sind vielleicht so Sachen gewesen, die nicht vielleicht meinen Humor geprägt haben, aber mein Timing vielleicht. Weißt? Und mit den Kollegen haben wir sowieso immer Sachen gemacht, mit viel Sachen geredet. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Auch natürlich viele Ausländerkollegen gehabt früher. Und trotzdem habe ich zum Beispiel Ausländer viel lustiger gefunden als Schweizer. Die haben immer noch einen Spruch gehabt. Die haben bei einem Albaner oder bei einem Serb ist einmal zu und her gegangen. Da hast du so als Schweizer nicht unbedingt kennt. Und so hast du wieder Sachen mitgenommen von anderen Kulturen. Hast wieder den Humor einfließen lassen. Und das ist ein bisschen von allen Seiten gekommen. Ja.
Was hat denn deine Mami eigentlich gehabt?
Sie hat da immer noch. Also sie hat starke Depressionen. Ja. Ist chronisch depressiv schon seit mehreren Jahren. Nimmt halt auch viel Medikamente. Die sind halt mittlerweile so gut eingestellt, dass sie normal ist in dem Sinn, dass sie gut kann leben. Aber wenn sie die nicht nimmt, dann merkt man natürlich schon, sie wird sehr schnell nervös und kann gewisse Situationen nicht mehr so handeln, wie sie es ist. Genau.
Und wie haben die das als Kind erlebt?
Also für uns ist natürlich da wirklich normal gewesen. Eben ich habe gewusst, dass ich jetzt meine Mutter nicht unbedingt kann so belasten oder ich habe viele Probleme müssen mit mir selber ausmachen. Für mich war es halt schwieriger gewesen, weil ich nicht gerade von Anfang an verstanden habe. Meine Schwester war da ein bisschen verständnisvoller gewesen. Und ich war halt in einer Phase gewesen, ich habe halt eben ein bisschen Pubertät, ich habe andere Sachen im Kopf gehabt.
Ist sie älter?
Nein, sie ist jünger tatsächlich, ja. Aber sie hat da besser verstanden. Und ja, es sind halt viele Situationen gewesen, wo der Vater weg war, bin halt auch ich die erste Person gewesen, wo, ich sage jetzt mal, Prellbock war, natürlich. Oder wenn meine Mutter wieder irgendwie etwas hatte, dann hat sie gewusst, sie geht nicht auf meine Schwester, sie geht auf mich, oder? Jetzt nicht irgendwie physisch oder so, das war nie so gewesen, aber ich habe auch später verstanden, ich war einfach die erste Anlaufstation gewesen, zum gewissen Frustgewicht abbauen, oder wo dort war. Und es war halt auch so gewesen. Wir waren zum Beispiel auch ein paar Monate in einer Pflegefamilie, wo es meiner Mutter gar nicht gut gegangen ist.
Weil die Eltern sind getrennt.
Ja, genau. Ja. Ja. Aber auch dort, da nimmt man so als Kind gar nicht wahr, weil es gleich eine schöne Zeit war. Und ich habe mit meiner Mutter später über das geredet. Und sie hat mir da in dem Sinn alles erzählt. Und das ist alles gut und da ist nie irgendwie ein Groll gegen die Eltern gekickt, sondern ich habe im Gegenteil, ich bewundere meine Mutter erst recht für das, dass sie unter diesen Umständen zwei Kinder großgezogen hat, die gut rausgekommen sind und das alles so hat können handeln, das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich und sie ist für mich eine von der stärksten Personen, die es gibt im Leben. Ja. Und ich kann das nur respektieren und finde das mega gut, wie sie das alles gehandelt hat. Ja.
Haben Sie auch einen Platz, deine Family? Irgendwo verewigt, ja, voll, ja. Auf den Tattoos.
Ich habe alle Jahrgänge von meiner Familie, also die Schwester, der Vater und die Mutter. Und dann habe ich da noch eine Mutter, wo sie selber steht, quasi. Wir haben ja am gleichen Tag Geburtstag.
Ah, Mutter, wirklich? Ja. Okay.
Das ist 6. September 1960, genau.
Okay.
Genau, das war eins, was ich von der ersten Uni gemacht habe.
Und das sind die einzigen, die Bedeutung haben? Oder wie viel hast du eigentlich?
Also ich sage immer, ich habe ein grosses.
Ja, irgendwann verläuft
alles, doch. Weil ja alles voll tätowiert ist. Aber ich kann, also zählen kann ich nicht mehr, nach Motiv weiss ich es nicht mehr. Aber es hat schon ein paar Bedeutungen, ja. Den Tyson habe ich da auf der rechten Wade. Und, aber ich finde es eigentlich, viele haben auch keine Bedeutung. Ich finde es einfach schön.
Und dass du es bis da oben gemacht hast, hast du noch nie bereut?
Nein, gar nicht. Ich finde Hals eine mega schöne Stelle eigentlich. Ich würde es nie weitergehen, ich würde es nicht im Gesicht
sehen. Ja.
Also, das würde ich jetzt gar nicht machen. Also hat, auch da hat es irgendwo eine Grenze. Aber ich finde den Hals mega schön und finde auch bei anderen eigentlich eine schöne Stelle.
Gibt es eins, was so im Suff entstanden ist, wo du findest, okay, hätte ich jetzt glaube ich nicht bräuchte?
Nein,
da nie.
Nein.
Kein einziges?
Nein. Aber man muss eben auch sagen, ich bin jetzt nicht einer, der... Also in den letzten paar Jahren hat sich mein Alkoholkonsum drastisch gesenkt. Ich trinke ja eigentlich fast keinen Alkohol mehr. Und da habe ich gewusst, da bin ich immer genug klar im Kopf gewesen, um zu sagen, ich mache keins, wo unter irgendeinem Betäubungsmittel stattfindet. So verantwortungsbewusst bin ich noch. Ja. Darum gibt es auch keins, das ich bereue. Ich finde, es ist vielleicht ein paar, die ich jetzt nicht so schön finde, die jetzt ein bisschen gestochen sind.
Mhm.
Wo man jetzt kann sagen, ja, da ist jetzt, würde jetzt heute auch nicht mehr so der Style sein, aber...
Zum Beispiel?
Ja, da 13 mit dem Sarg, da finde ich jetzt... Ja. Das ist jetzt etwas, wo ich muss sagen, okay, das ist an Halloween gestochen worden, das war so ein Walk-in-Tattoo gewesen. Und da muss ich sagen, ja, auf.
Einfach, aber so eine spontane Aktion hat es schon gegeben, oder?
Ja, das hat es schon gegeben, ja,
einfach spontan, nicht unter Betäubungsmittel, ja, genau. Sonst ein bisschen.
Also nicht, dass ich noch am nächsten Tag aufgewacht bin und gemerkt habe, okay,
okay, ich habe jetzt ein Tattoo.
Nein, also, es ist alles bewusst entstanden.
Ja. Und hast eigentlich auch deine aktuelle Show, wird die irgendwie auch verewigt? Das ist jetzt dein zweites Solo-Bühnenprogramm, vielleicht zum Abschluss, oder?
Nein, tatsächlich im Fall nicht.
Aber es wäre doch noch etwas.
Ja, ich weiss nicht. Irgendwie ist es noch nicht so, dass ich so zufrieden bin mit allem, dass ich mir da irgendwie verewigen
möchte. Ah, wirklich?
Ja, ich glaube schon. Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich sein möchte mit meiner Comedy. Also nicht inhaltlich, sondern im Sinne von, wie gross kann es noch werden.
Ja. Wo willst du denn hin?
Ja, so gross wie möglich. Da kann ich ehrlich sein. Also ich würde so viele Menschen in meinen Räumen haben, wie es geht. Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich so sage, ich würde nicht ins Hallenstadion irgendwann einmal. Ja, also so gross wie möglich und so viele Leute wie möglich zum Lachen bringen und meine Kunst näher bringen. Und ich bin aktuell auf einem guten Weg, aber... Ich bin halt auch ein ehrgeiziger Mensch und sehe, was möglich ist und sehe das Potenzial und denke, irgendwann wird das schon mal kommen. Ja.
Schaffen und manifestieren.
Genau.
Danke vielmals, bist du da gewesen. Ganz viel Erfolg auf der Tour wünsche ich dir und viel Spass vor allem.
Danke vielmals, merci.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns wie immer auf podcasts@schweizer-illustrierte.ch.